Jonathan Edwards war ein Pastor, der Anfang des 18. Jahrhunderts geboren wurde und ungefähr bis Mitte des 18. Jahrhunderts gelebt hat. Im Alter von 19 Jahren schrieb er seine Entschlüsse oder auf Englisch seine Resolutions und die hat er aufgeschrieben und diese Entscheidungen haben den Rest seines Lebens bestimmt. Verteilt über ein ganzes Jahr lang schrieb er insgesamt 70 Entscheidungen oder Entschlüsse fest, schrieb sie nieder, die er immer wieder vor Augen haben wollte. Jede Woche hat er diese Entschlüsse einmal durchgelesen, damit er sich immer daran erinnert. Und ungefähr 10 von seinen Entschlüssen, ich glaube es waren 13 genau gesagt, aber ungefähr 10 von 70, also ein Siebtel ist nicht wenig, hatten mit Zeit zu tun. Hatten mit Zeit zu tun. Damit, wie er seine Zeit nutzen will. Wie er leben will mit der Zeit im Blick. Ich will euch nur 4 davon vorlesen, um euch ein kleines Bild zu geben, einen kleinen Geschmack zu geben, was die Ausrichtung seines Lebens war. In seinem 7. Entschluss schreibt er: Entschlossen, nie etwas zu tun, wovor ich Bedenken hätte, es zu tun, wenn es die letzte Stunde meines Lebens wäre. Im 52. Entschluss sagte er: Ich höre oft, dass Menschen im Alter sagen, wie sie leben würden, wenn sie ihr Leben nochmal leben könnten. Entschlossen, dass ich genau so leben werde, wie ich es mir wünschen würde, wenn ich alt werde. Der 55. Entschluss, da heißt es: Entschlossen, mich mit aller Kraft anzustrengen, so zu handeln, wie ich es wünschte zu tun, wenn ich das Glück des Himmels und die Qualen der Hölle schon gesehen hätte. Und vielleicht der eindeutig formulierte Entschluss, beziehungsweise wo die Zeit am meisten deutlich wird, ist in seinem 5. Entschluss. Da heißt es: Entschlossen, niemals auch nur einen Augenblick meiner Zeit zu verlieren, sondern sie so gewinnbringend, wie ich es nur kann, zu nutzen. Das waren klare Entschlüsse, die ein junger, 19-jähriger Christ formuliert hat. Und wichtig ist, es ging nicht einfach um ein produktives Leben. Es ging nicht einfach, die Zeit gut zu nutzen, sondern er wollte mit allem, was er hatte, mit seiner ganzen Zeit, Gott die Ehre geben. In seinem 4. Entschluss wird das sehr deutlich. Es sind viele Entschlüsse und es haben nicht einfach nur mit guter Zeitung zu tun. Die Zeit war ausgerichtet auf Gott. Im 4. Entschluss heißt es: Entschlossen, nie etwas anderes zu tun, weder an Seele noch Leib, weder weniger noch mehr, jetzt, als was zur Ehre Gottes dient. Als was zur Ehre Gottes dient. Darauf war alles ausgerichtet. Warum erzähle ich das alles? Nun, wir wollen heute in der Bibel uns eine Textstelle angucken, die auch über die Zeit redet. Und sehen, dass die Schrift uns genau zu so einem Leben aufruft. Ein Leben, unsere Zeit auszukaufen zur Ehre Gottes. Ihr dürft gerne mit mir eure Bibeln aufschlagen. Wir befinden uns heute in Epheser Kapitel 5. In Epheser Kapitel 5, wenn ich weiß, wo das ist im Neuen Testament. Ein bisschen weiter blättern zwischen den großen Büchern. Epheser 5 und wir wollen die Verse 15 bis 16 heute anschauen. Die zwei Verse wollen wir uns genauer anschauen. Und solange ihr die Bibeln aufschlagt oder sucht, will ich ein bisschen zum Epheserbrief und zum Kontext unserer Textstelle bzw. den ganzen Briefes erzählen, weil wir uns ja eigentlich nicht in Epheser befinden, studiummäßig. Paulus, der Apostel Paulus, er schrieb diesen Brief an die Gemeinde in Ephesus. Ephesus, müsst ihr euch vorstellen, es war eine schöne Küstenstadt mit einem guten und großen Hafen. Und durch die Lage, die die Stadt hatte, durch den Hafen, war sie sehr bedeutsam. Die Stadt war wohlhabend, hatte viel Geld, aber gleichzeitig durch das viele Geld wurde viel in Götzendienst investiert. Die Heiden haben viele Tempel gebaut, viele verschiedene Tempel, verschiedene Göttern. Und besonders war die Stadt Ephesus bekannt dafür, für den Tempel der Diana. Der wurde besonders schön dort gebaut und war einer der prachtvollsten Tempel von der Architektur und alles. Und sie waren stolz darauf. Das Land war also mit Götzendienst durchdrängt. Und Paulus, er kannte diese Leute in Ephesus. Es war nicht einfach so ein Bekannter von weit ferne, sondern Paulus hat ganze 3 Jahre während einer seiner Missionsreisen dort verbracht und die Gemeinde gestärkt. 3 Jahre hat er die Gemeinde gelehrt und unterrichtet. Er hatte also gut Zeit, ihnen viel und tiefgründige Wahrheiten über das Evangelium beizubringen und er kannte sie auch ziemlich gut. Und wenn man den Epheserbrief so liest, dann merkt man auch, dass Paulus Zeit hatte, ihnen was mitzugeben, weil die Sätze sind sehr lang, sehr verkoppelt und sind so tiefgründig. Den Epheserbrief kann man im Grunde in 2 große Abschnitte aufteilen. Die ersten 3 Kapitel, sie drehen sich darum, dass Paulus erklärt, was Christus für Christen getan hat. Was Christus schon bereits getan hat. Vergangenheit. Und in den Kapiteln 4 bis 6 redet Paulus darüber, zu was Christus uns jetzt berufen hat. Was Christus gemacht hat und jetzt, was will Christus? Zu was hat er Christen befähigt? Wie sollen sie leben? Und unser Text befindet sich heute im 2. Abschnitt von diesem Brief. Das heißt, es geht darum, wie lebt ein Christ, der von Jesus Christus gerettet wurde. Und das ist wirklich wichtig zu verstehen, weil die ersten 3 Kapitel wären eigentlich die Grundlage dafür, die wir uns angucken, um dann die anderen anzuschauen. Deswegen müssen wir das im Hinterkopf behalten. Wenn wir den Text heute lesen und Befehle kommen, wie wir leben sollen, ist es nicht einfach daraus, ja, nimm dein Leben selbst in die Hand und du schaffst das? Nein. Es ist basierend auf der Rettung von Jesus Christus, der uns seinen Geist gegeben hat, der genug Kraft hat, diese Befehle auch auszuführen. Das ist sehr wichtig. Und so lasst uns den Text in Epheser Kapitel 5 gemeinsam lesen. Ich lese heute tatsächlich aus einer Elberfelder Übersetzung. Da ist die Wortwahl ein bisschen passender. Ich werde dann kurz erklären, ein bisschen später, warum ich das die genommen habe. Also nicht wundern, wenn die Wortwahl ein bisschen anders ist als bei euch. Ich lese. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Der Titel der heutigen Predigt lautet, kaufe die Zeit aus. Kaufe die Zeit aus. Und ich habe heute tatsächlich, probieren wir es aus, keine Gliederung mitgebracht. Was wir machen wollen, ist, wir wollen Stück für Stück, wir haben nur 2 Verse, ist nicht viel, Stück für Stück durch den Vers chronologisch durchgehen und uns anschauen, was will uns Paulus hier sagen und besonders den Fokus auf die Zeit legen, die Paulus anspricht. Und so lasst uns mit Vers 15 beginnen und dann uns Stück für Stück durcharbeiten. Ich lese nochmal Vers 15. Da heißt es, seht nun genau zu, wir wandelt nicht als Unweise, sondern als Weise. Beobachtet zuerst den Befehl, den Paulus gibt. Da heißt es, seht zu. Das ist der große Befehl, den Paulus eigentlich gibt. Seht zu. Das Wort hier, das wird meistens eigentlich verwendet, um ein physisches Sehen zu beschreiben. Das heißt, in der Bibel, wenn man das Wort anguckt, wird es meistens dafür verwendet, wenn man gesagt wird, ich sehe den Mann oder ich sehe, wenn ich sagen würde, ich sehe die Lampe, also mit unseren physischen Augen. Aber tatsächlich wird das Wort auch dafür benutzt, um zu beschreiben, dass man seine Gedanken, man könnte sagen, seinen Blickwinkel der Gedanken ein bisschen ausrichtet. Das ist so ein bisschen ein anderer Aspekt, den das Wort auch beinhaltet. Wir sollen also aufpassen oder Acht geben darauf. Und es ist fast so, als ob Paulus uns so ein kleines Bild vielleicht sagt, wir sollen neben uns selbst stehen und auf unser Leben schauen. Das ist ein bisschen das Bild, was Paulus gibt. Schaut, wie ihr wandelt. Wir sollen draußen auf uns selbst schauen, wie leben wir. Von außen alles beobachten und betrachten. Und beobachtet, Paulus sagt nicht einfach nur, seht zu, also beobachtet oder achtet genau darauf, sondern er sagt, seht nun genau zu, wie er wandelt. Genau zu. Das Wort genau, in der Schlachter heißt es sorgfältig, ist ein anderes Wort, das verstärkt den Befehl des Sehens. Wie, also man kann sagen, wie sollen wir sehen, wie sollen wir auf unser Leben achten? Genau. Das ist die Art und Weise, wie es aussehen soll. Wenn ihr eine Schlachtübersetzung habt, werdet ihr vielleicht bemerkt haben, dass das Wort sorgfältig dort nicht das Sehen näher beschreibt, also den Hauptbefehl, sondern tatsächlich das Wandeln. Hat jemand eine Schlachtübersetzung? Willst du es kurz vorlesen, in Vers 15?
Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise.
Habt ihr es bemerkt? In der Schlachter sagt, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt. Also hier in der Schlachter verstärkt das Sorgfältige, also das Genaue, den Wandel. Aber hier in der Elberfelder Übersetzung verstärkt das Genaue, das Sehen. Und tatsächlich, von den Übersetzungen her, man kann es auf beide Seiten übersetzen. Also es ist nicht ganz klar, worauf sich das bezieht. Aber ich denke, das Passendere hier ist das Sehen. Ein großer Grund, den ich sehe dafür, ist das Wandeln. Es wird gleich näher erklärt. Aber die Art des Sehens wird sonst nicht wirklich näher beschrieben. Sollen wir einfach nur so ein bisschen mit verschwommenem Auge drauf gucken? Oder wie sollen wir sehen? Nun, Paulus erklärt das ganz genau. Und deswegen denke ich, dass die Elberfelder passender macht. Deswegen habe ich sie genommen hier. Und das Wort genau hier, damit wir verstehen, was heißt denn jetzt genau sehen? Also sehen, als ob wir draußen bildlich stehen, auf unser eigenes Leben schauen, beobachten und das ganz genau. Und das Wort genau hier, das bedeutet so viel wie etwas extrem exakt oder sehr tiefgründig machen. Etwas so tief untersuchen, bis du quasi zum Grund gelangt bist. Irgendein Thema, wenn ihr euch in der Schule habt, so weit gehen, bis es quasi nichts anderes gibt. Ihr habt alles gesehen. So ein bisschen. Das ist eigentlich die Bedeutung dieses Wortes genau. Also sehr tiefgründig. Und ich finde es interessant, das Wort kommt ursprünglich von einem anderen Wort, also ist abgeleitet. Und das abgeleitete Wort bedeutet auf Deutsch übersetzt so viel wie der höchste Punkt. Und der Gedanke hinter diesem genauen Wort, also das Wort hier genau, ist, dass man auf dem höchsten Grad etwas erkennt. So genau soll es sein. Der höchste Grad bis zum kleinsten Detail. Nicht einfach nur oberflächlich. Tiefgründig. Ganz genau auf jedes Detail. Nicht einfach so ein bisschen, manchmal, seid ihr mal, wenn ihr Kinder habt oder schon mal mit Kindern aufgepasst habt, manchmal ist man, redet mit jemandem, hat so noch ein Auge so darauf, dass das Kind noch im Blickwinkel ist, sage ich mal. Und man redet eigentlich manchmal so, aber das meint Paulus nicht. Er meint ganz genau, als ob du die ganze Zeit nur beobachtest, was macht das, wie bewegt er sich. Das ist eigentlich das, was Paulus sagt. So genau sollen wir schauen, fokussiert sein. Wir sollen mit so einem solchen Fokus fokussiert sein, vielleicht ein anderes Bild, so aufmerksam und aufpassen, als ob wir durch einen dunklen Wald laufen und irgendein Geräusch kommt. Und zack, da blicke ich dort. Was war das? Da ist irgendwas, also so aufmerksam müssten wir sein, auf unser Leben zu schauen. Das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter. Das ist der Befehl, den Paul uns gibt. Seht genau zu oder seht sorgfältig zu, wie ihr wandelt. Und worauf wir aufpassen sollen, also worauf sollen wir sehen, wo sollen wir ganz genau hingucken, darauf, wie wir wandeln. Nun, wandeln, das ist so ein bisschen schwieriger formuliert, wenn man in der Gemeinde länger ist, dann versteht man das vielleicht, aber was heißt eigentlich wandeln? Worauf sollen wir genau schauen, wenn er sagt, wie ihr wandelt? Was denkt ihr? Was heißt es, also was meint Paulus, wenn wir auf unseren Wandel schauen sollen? Wie wir laufen, wie wir gehen, wie schnell wir gehen oder was meint er damit? Wie hat es gesagt? Ah, sehr gut. Cool. Ja, ganz genau. Das Wort Wandel in der Bibel, das beschreibt, könnte man sagen, den ganzen Lebensweg, den du hast. Es beschreibt also nicht einfach, wie du läufst, sondern dein ganzes Leben. Dein Lebensweg, den du bestreitest. Schau ganz genau zu, wie du es machst. Im Endeffekt geht es also darüber, wie du lebst. Schau ganz genau hin, wie du lebst. Darauf sollen wir achten. Die Frage ist, wie sollen wir denn wandeln? Ich meine, man kann ganz genau beobachten, wie jemand lebt, aber die Frage ist dann, wie bewertet man dann schlecht oder gut? Man kann viele Beobachtungen sammeln und ich kann Raphaels Leben beobachten, super viel aufschreiben, aber jetzt muss ich ja bewerten, ist das gut, was er macht, oder ist es schlecht, was er macht? Was sind die Kriterien dafür? Und genau die gibt uns Paulus hier. Er sagt einfach, nicht einfach nur, wie er wandelt und jetzt erklärt er es, worauf sollen wir denn achten? Was sind gewissermaßen die Kriterien, worauf wir ausschauen sollen? Wie sollen wir es bewerten? Und er sagt, nicht als Unweise, sondern als Weise. So soll unser Wandel aussehen. Nun, wir können jetzt sehr, sehr tief, unweise Weise, das ist ein riesiges Thema in der Bibel, aber ich will das wirklich nur kurz ansprechen. Die Bibel, sie redet davon, was es heißt, weise und was es heißt, unweise zu sein oder dumm zu sein. Und vielleicht kann man mit zwei Versen, jeweils für unweise und einmal für weise und unweise, kurz zusammenfassen, was es heißt, weise zu sein, was es heißt, unweise zu sein, anhand der Bibel. Psalm 14, Vers 1, der fasst im Kern, es gibt noch viele andere Aspekte, aber im Kern fasst er einen unweisen Menschen zusammen. Dort heißt es in Psalm 14, Vers 1, der Narr, also Dummkopf, spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie handeln verderblich und abscheulich ist ihr Tun, da es keiner, der Gutes tut. Das ist die Zusammenfassung, könnte man sagen, von einem unweisen Menschen. Und der Kern im Gegenteil von Weisheit, von einem weisen Lebenswandel, fasst Sprüche 9, Vers 10 sehr gut zusammen. Da heißt es, ein sehr bekannter Vers, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Wenn Paulus hier also von weise Leben spricht, dann denkt er nicht einfach nur an Wissen, einen alten Mann, der irgendwo sitzt und irgendwie viel, viel, viel weiß, sondern es geht darum, dass er das Gelernte anwendet. Und der kritischste Unterschied in der Bibel zwischen einem Unweisen und Weisen ist, der eine richtet sein Leben nach Gott aus und der andere nicht. Das ist der kritische Unterschied, wo die Wege auseinandergehen. Das ist, könnte man sagen, der Kern dessen, ob jemand weise lebt oder nicht. Der eine handelt, wie er will und dadurch abscheulich in Sünden und bösen Werken und wie er es möchte. Und der eine, wie Gott, auf seinem Weg. Unweise ist also derjenige, der ohne Gott lebt und nach seinen Maßstäben und Weise, der nach Gottes Maßstäben lebt. Und Paulus sagt, seht darauf, dass ihr weise wandelt und nicht unweise. Nun, warum sagt er das? Ein paar Verse vorher erklärt Paulus das so gut. In Epheser 5, Vers 8 können wir gewissermaßen die Grundlage für ein weises Leben sehen. Da heißt es, denn ihr wart Vergangenheit, einst Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Paulus sagt, weil ihr durch Christus zu Licht gemacht worden seid, deshalb, das ist der Grund, wenn dieser Grund nicht da ist, könnt ihr nicht weise leben. Weil dieser Grund da ist, hat euch Jesus bekräftigt. Das ist ja das, was wir gewissermaßen davor mit den ersten drei Kapiteln gesagt haben. Und Paulus wiederholt es hier, weil er nicht will, dass wir es vergessen, selbst wenn wir zu den, sagen wir, praktischen Sachen kommen, wo er Sachen befiehlt und sagt, so soll es aussehen. Und das ist so wichtig zu verstehen. Du kannst den Befehl von Paulus nicht nachkommen, weise zu leben, wenn du nicht gerettet bist. Das geht nicht. Egal wie sehr du versuchst, ein Beispiel aus einem Wolf das Grasessen beizubringen, es wird nicht funktionieren. Aber genau das macht Jesus. Er verändert aus einem Wolf und macht ein Schaf daraus. Und jetzt kann er Gras fressen. Und wenn du, könnte man sagen, immer noch ein Wolf bist, dann kannst du so viel versuchen. Du wirst vielleicht einen Tag Gras essen können oder sonst was, aber du wirst immer wieder zum Fleisch zurückgehen, weil es die Natur ist, in der du bist. Das ist so wichtig. Die Frage ist jetzt, wie sieht ein weises Leben aus? Wir haben es sehr, sehr grob beschrieben, mit dem, wie Gott lädt, aber wie Gottes Maßstäbe für das Leben sind, aber ich meine, es sind sehr viele Dinge drin. Und Paulus weiß, dass es ein riesiges Spektrum gibt von dem, was man jetzt ansprechen kann. Aber Paulus will, dass wir einen Aspekt, dass wir auf eine Sache uns konzentrieren, wenn wir uns über ein weises Leben nachdenken. Eine Sache, die wir in unserem Leben ganz besonders beobachten sollen. Nämlich die Zeit. Vers 16 könnte man sagen, er erklärt gewissermaßen, wie ein weises Leben aussieht, beziehungsweise ein Aspekt eines weises Lebens, wie es aussieht. Er sagt also, schaut darauf, auf was ganz genau ihr lebt. Ihr sollt weise leben und nicht unweise. Nun, was heißt es, weise zu leben? Und jetzt erklärt er einen Aspekt, nämlich den Aspekt der Zeitnutzung. Das schauen wir uns jetzt Vers 16 an. Gewissermaßen ist das der Kernpunkt, den ich mit euch so ein bisschen anschauen wollte. Ich lese nochmal Vers 16. Da sagt Paulus, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Beobachtet zuerst, was wir mit unserer Zeit machen sollen. Er sagt, wir sollen sie auskaufen. Kauft die Zeit aus. Das Wort auskaufen, das bedeutet so viel wie etwas leer kaufen. Also es gibt eine bestimmte Menge, Anzahl, eine begrenzte Menge und du gehst hin und kaufst alles aus, was es gibt. Wenn man sich einen Supermarkt vorstellt, ihr geht hin und ihr kauft alle Nudeln, die es gibt, ist leer. Das Regal gibt es, also ist nichts mehr drin. Jemand anderes kommt rein, da gibt es nichts mehr, schon leer gekauft ist. Das ist, könnte man sagen, der Gedanke hin, leer kaufen, auskaufen. Ausverkauf, kennt ihr das Wort? Das ist der Gedanke, wirklich nichts mehr da. Und tatsächlich wurde dieses Bild des Auskaufens auch zum Beispiel für einen Sklaven verwendet. Wenn ein Sklave gekauft wurde, wurde so gesagt, er vollkommen gekauft mit allem, was er hat. Vollkommen ausgekauft und erlöst. Es wird sogar manchmal für Erlösung und Rettung verwendet. Im Galaterbrief verwendet Paulus dasselbe Wort, zu sagen, dass wir von Jesus Christus ausgekauft wurden, könnte man sagen. Und das ist eigentlich ein schönes Bild. Jesus Christus hat uns ausgekauft, damit wir jetzt die Zeit, die wir in unserem Leben haben, auskaufen. Also zurück. Der Gedanke ist also, dass man so viel bzw. alles von der Zeit, die man hat, leer kauft und für Gott benutzt. Das Wort Zeit hier, im Griechen gibt es ganz, ganz viele Worte für Zeit, nicht so wie in Deutschland Zeit, da gibt es wirklich ganz viele Worte und die meinen unterschiedliche Aspekte so ein bisschen von der Zeit. Manche meinen Perioden, manche meinen kleine Abschnitte und das Wort für Zeit hier, es meint einen festgesetzten, einen begrenzten Zeitraum, den man hat. Einen festgesetzten und begrenzten Zeitraum. Und dieser Zeitraum, das ist dein Leben. Wir haben vorhin in den Liedern gesungen, meine Zeit ist bemessen. Also es ist ausgemessen. Man kann ganz genau wissen, wie viel da ist. Und deswegen auch auskaufen, weil er nicht unendlich da ist. Es ist ein fester Teil da von Zeit, die du besitzt. Und Paulus will sagen, nutze diese Zeit. Diese Zeit, die dir gegeben ist, die begrenzt ist. Kaufe jede Möglichkeit, sagt er, aus. Jede Möglichkeit, kaufe sie aus. Die Zeit ist fest. Nutze jede Möglichkeit, die du hast, Gott zu preisen, ihn zu ehren, ihm zu dienen. Jeden einzelnen Tropfen. Als ob deine Zeit du in den Händen hältst wie Wasser. Und Paulus sagt, lass nicht einen Tropfen davon fallen. Nicht einen Tropfen, sondern bring ihn zu Brunnen von Jesus und gib sie ihm. Und hier will ich mit euch kurz so einen Ausschwenker machen und über die Kostbarkeit der Zeit nachdenken. Über die Kostbarkeit der Zeit. Warum sagt Paulus Zeit auskaufen? Er hätte viele andere Dinge sagen können, aber er sagt Zeit. Was macht Zeit so kostbar? Und ich will euch vier, könnte man sagen, Sachen zum Nachdenken mitgeben, warum Zeit so kostbar ist und warum wir sie auskaufen sollen. Erstens, bedenke, deine Zeit ist kurz. Bedenke, deine Zeit ist kurz. Ja, sie ist sogar sehr kurz. Zeit ist so kostbar, weil sie kurz ist. Weil sie wenig ist, könnte man sagen, hier auf der Erde. Was sind 70 bis 80 Jahre schon? Sie verfliegen dahin und sind weg. Die Zeit ist kurz. Die Jahre, sie fliegen dahin und wir sitzen schon bald am Sterbebett. Und es ist soweit, dass die Zeit vorbei ist. Bevor wir uns versehen haben, ist die Zeit vorbei. Die Bibel, wisst ihr, die vergleicht das Leben eines Menschen mit einem Dunst, mit einem Dampf, Wasserdampf. Habt ihr schon mal gesehen, wie Wasserdampf kocht? Wenn bei einem Kochtopf, du machst es hoch, kommt raus und ist wieder weg. Es bleibt nicht viel übrig. Genauso kurz ist unsere Zeit. In Jakobus Kapitel 4, Vers 14 schreibt Jakobus genau das. Er sagt, denn ihr seid ein Dampf. Euer Leben, eure Zeit ist wie ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. So kurz ist unsere Zeit. Und deswegen haben wir keine Sekunde zu verlieren, wenn es so wenig ist. Wisst ihr, Sachen, die es wenig gibt, die sind dadurch auch gleichzeitig kostbarer. Weil wenn es sie in Mengen gibt, werden sie einfach wertlos. Wisst ihr, zur Zeit von Salomo war Silber fast nichts wert. Weil es so viel davon gab. Es war nichts wert. Du hast einfach rumgeworfen, vielleicht nicht, aber es war nicht so viel wert. Aber die Zeit, von der ist wenig da. Und das macht sie so kostbar. Es ist nicht viel davon da. Zweitens, bedenke, deine Zeit ist nicht einfach nur kurz. Es ist auch noch dazu ungewiss, wie viel Zeit du hast. Es ist nicht einfach so, dass sie kurz ist, und dass du irgendwie eine Packung Zeit bekommst und weißt, hier, ich habe 70 Jahre, die kann ich verwenden. Die Zeit, die du hast, ist ungewiss. Du weißt nicht, wie viel Zeit dir noch übrig bleibt. Und leider leben wir oft so, als ob wir unsere Taschen voller Zeit haben und sie links und rechts verprassen können, rumwerfen können, obwohl es so ungewiss ist, wie viel wir haben. Der nächste Griff könnte schon der letzte Griff von unserer Zeit sein. Jeden Tag wissen wir nicht, ob der nächste Tag antrifft. Und doch leben wir oft sehr anders, als ob wir noch so viel haben. Sie ist nicht nur kurz, sie ist ungewiss von dem, wie viel wir sie haben. Drittens, bedenke, die Zeit ist so kostbar, weil man sie nicht zurückholen kann. Bedenke, die Zeit ist so kostbar, weil man sie nicht zurückholen kann. Es gibt viele Dinge in der Welt, die, wenn man sie verloren kann, wieder zurückbekommen kann. Wenn man ein großes Vermögen verloren hat, in Aktien investiert hat oder sonst was und viel verloren hat, ist es möglich, es zurückzugewinnen. Du kannst es zurückbekommen, ja sogar vielleicht noch mehr. Aber mit Zeit geht das nicht. Sobald sie verloren ist, ist es für immer verloren. Deshalb, ich weiß nicht, kennt ihr das Buch »Hol dir deine Zeit zurück«? Der Titel ist eigentlich irreführend. Der Gedanke ist natürlich, du sollst deine Zeit nutzen, aber eigentlich stimmt das nicht. Du kannst deine Zeit nicht zurückholen. Genau deswegen sollten wir so kostbar mit der Zeit umgehen. Sie ist nicht nur kurz, nicht nur ungewiss. Du kannst sie auch nicht zurückholen. Zurückholen geht nicht. Sobald die Zeit vergangen ist, ist sie weg. Und egal, wie viel du dir wünschst, sie anders genutzt zu haben, Sachen gemacht zu haben oder nicht gemacht zu haben, das geht nicht mehr. Ihr müsst euch vorstellen, unser Leben ist wie eine Sanduhr. Sobald wir geboren werden, ist sie umgedreht und die Zeit tickt. Jedes Sandkorn fliegt nach unten. Und wir wissen nicht, wie viele Sandkörner noch übrig sind. Und bei einer Uhr, wisst ihr, da fliegen die Sandkörner nicht nach oben einfach so. Und wir können leider die Uhr auch nicht umdrehen. Sobald das letzte Körnchen durch das Rohr gefallen ist, ist die Zeit vorbei. Und deswegen kommt jetzt viertens der wichtigste Grund. Der wichtigste Grund, warum die Zeit so kostbar ist. Viertens, von unserer Zeit hier auf der Erde hängt unsere ganze Ewigkeit ab. Von unserer Zeit hier auf der Erde, diese begrenzte kleine Zeit, hängt unsere ganze Ewigkeit ab. Sobald die Zeit hier auf Erden abgelaufen ist, ist die Ewigkeit bestimmt. Und oh, wie sehr würden sich die Menschen in der Hölle wünschen, einen Moment Zeit zu haben hier auf Erden. Die Zeit doch hier zurückzuspulen. Und nur für einen Moment Zeit würden sie alles geben, um ihr Schicksal zu verändern. Aber es geht nicht. Die Zeit ist dort abgelaufen. Bedenkt, wie kostbar die Zeit ist, weil sie so schnell weggeht. Die meisten von uns, sie haben wahrscheinlich schon mehr als 25% ihrer gesamten Lebenszeit weg. Wenn wir 70 oder 80 Jahre nehmen als Richtwert, die meisten sind ungefähr 20, ein bisschen jünger, ein bisschen älter, aber ungefähr 25%, ein Viertel, ist schon vorbei. Und sie ist auch nicht mehr zurückzuholen. Sie ist weg. Und deswegen will ich dich fragen, wie lebst du? Wie nutzt du deine Zeit? Nutzt du sie weise? Nutzt du sie für Gott? Kaufst du sie leer? Oder verschenkst du sie? Oder verbummelst sie auf der Straße? Und einen letzten Grund gewissermaßen, warum wir die Zeit auskaufen sollen, gibt uns Paulus hier selbst. Er sagt: Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Zu all dem, was wir schon angeguckt haben über die Kostbarkeit der Zeit, kommt noch hinzu, dass wir Christen als Christen nicht in einer Welt leben, wo es gut zugeht und alle darauf bedacht sind, ihre Zeit so gut zu nutzen und dich unterstützen, die Zeit irgendwie auszukaufen, dich dabei irgendwie noch fördern oder so. Im Gegenteil, die Welt, sie versucht, deine Zeit zu klauen. Paulus sagt, denn die Tage sind böse. Als ob wir in der Welt gehen und alles drumherum, es versucht, jeden auch nur einen Moment zu klauen. Irgendwie wegzunehmen. Wir müssen das Beste aus unserer Zeit als Christen für Christus machen und nutzen. Nicht einfach nur, weil die Zeit kostbar ist, sondern weil die Welt böse ist. Es ist wenig Zeit, ungewiss, nicht zurückholbar. Und davon hängt die ganze Ewigkeit ab. Und zusätzlich sind wir mit viel Widerstand begegnet davon, wie wir sie nutzen. Weil die Zeit böse ist, sind unsere Möglichkeiten oft begrenzt von Sachen, die wir tun. Unsere Zeit wird sogar vielleicht noch kürzer, weil die Tage böse sind. Wisst ihr, Paulus schreibt aus dem Gefängnis. Er wusste, was es heißt, dass seine Zeit eingeschränkt ist. Leute damals wurden verfolgt. Die Zeit wurde noch kürzer. Die Tage sind böse und die Zeit ist knapp. Deswegen sollten wir umso mehr unsere Zeit auskaufen. Und vielleicht hat Paulus besonders daran gedacht, wenn er an Ephesus dachte, an die ganzen Tempel, die drumherum waren. Die ganzen Leute, die Götzendienst anbeten, die versuchen, drumherum alle mit reinzunehmen. Die Widerstände, die sie bekommen. Die Möglichkeiten, die ihnen genommen werden. Weil sie vielleicht ins Gefängnis gesteckt werden. Und die gar keine Möglichkeit mehr haben, ihren Nachbarn das Evangelium zu erzählen. Sie ist weg. Vielleicht verbrannt werden am nächsten Tag. Die Tage sind böse. Und wie viel Segen würde es der Gemeinde Christi und dem Leben von jedem Einzelnen von uns bringen, wenn wir diese Worte vom Apostel ernst nehmen würden? Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Leute, unsere Tage, sie sind begrenzt. Und sie läuft gerade in dem Moment, wo wir zuhören, gerade weg. Wir haben nicht viel Zeit, unserem Herrn zu dienen, überhaupt nicht viel Zeit. Hier auf der Erde. Zum Schluss will ich zwei Anwendungen mitgeben, die so ein bisschen praktisch unseren Blickwinkel ausrichten sollen, wie wir die Zeit auskaufen können. Zwei Anwendungen. Die erste Anwendung wird ein bisschen auf das Achten davon, wie wir unsere Zeit verwenden sein und die zweite darauf, die Zeit zu füllen. Die erste Anwendung, ganz einfach, prüfe, wie du deine Zeit nutzt. Prüfe, wie du deine Zeit nutzt. Paulus sagt, der Hauptbefehl von Paulus ist, seht ganz genau hin, beobachtet ganz genau detailliert, wie ihr wandelt, wie ihr eure Zeit nutzt. Und genau das müssen wir machen. Wir müssen beobachten und prüfen. Damit wir die Zeit auskaufen können, müssen wir genau darauf achten. Wir können nicht alles leer kaufen von der Zeit, könnte man sagen, wenn wir das nicht tun. Er sagt im Prinzip, prüft, forscht nach, wie ihr die Zeit nutzt. Und ich möchte einige Aspekte vielleicht kurz nennen, wo du dich prüfen kannst, wie du deine Zeit nutzt. Erstens, allgegenwärtig in unserer Zeit, die sozialen Medien. Sozialen Medien, Social Media. Wie viel Zeit, die nicht hilfreich ist und eigentlich Verschwendung ist, verbringst du dort? Wie viel Zeit geht einfach nur drauf in diesen ganzen Sachen? Wie viel deiner kostbaren Zeit, sie wird praktisch in die Mülltonne geworfen? Vielleicht noch schlimmer, es schadet dir noch, weil es noch unhilfreich war, was du dir angeschaut hast. YouTube, Instagram, Twitter, die anderen Sachen. Oder bei den Jungs Videospiele. Was ist das? Das klaut die Zeit. Das ist nichts Erbauendes in Christus drin. Ich will damit nicht Social Media komplett schlecht reden. Darum geht's nicht. Ich denke, wir sind aber viel eher in der Gefahr, es schlecht zu nutzen, als gut zu nutzen. Deswegen müssen wir so besorgt sein bei der, weil es eine Sache ist, die in unserer heutigen Gesellschaft so viel Zeit frisst, so viel Zeit wegnimmt. Wisst ihr, der Teufel, der freut sich über jede Minute, die wir nicht für Christus nutzen. Er freut sich über jede Minute. Zweitens will ich, dass du dich prüfst, wie nutzt du deine kleinen Pausen im Leben? Wie nutzt du deine kleinen Pausen im Leben? Wenn du zum Beispiel irgendwo hinfährst, im Bus sitzt oder ein paar Minuten warten musst auf den Bus oder sonst was, vielleicht auch nur eine Minute, wie nutzt du die Zeit dann? Greifst du zum Handy? Oder betest du viel lieber? Eine Minute, zwei Minuten, fünf Minuten? Oder denkst nach über etwas Sinnvolles? Rufst vielleicht jemanden an? Rufst an und fragst, wie es ihm geht? Versuchst ihn zu ermutigen? Erzählst ihm, was du heute gelesen hast? Wie nutzt du die Zeit? Man denkt, es sind kleine Pausen, aber wenn man es aufsummiert, ist es unglaublich viel Zeit, die man einfach wegnimmt. Aber wir sollen auskaufen, leer kaufen. Jede einzelne Minute. Drittens will ich dich fragen, in was investierst du deine Zeit? In was investierst du deine Zeit? Wofür nimmst du dir vielleicht viel Zeit? Wisst ihr, selbst gute Dinge an und für sich können Zeit fressen, wenn sie zu viel sind. Vielleicht ein Beispiel, ein Brettspiel zu spielen oder vielleicht Schach, das war mein Leben so, Schach zu spielen an sich ist nichts Schlechtes. Aber wenn du so viel Zeit investierst, dass es andere Dinge einnimmt, dann kaufst du nicht die Zeit aus, sondern du verschwendest sie. Wie verbringst du und investierst du deine Zeit sonst? Kannst du dich auch hinterfragen mit dem Schlaf. Wann gehst du schlafen, wann wachst du auf? Das ist auch ein Aspekt von Zeitauskaufen. Wir machen uns manchmal nicht so drüber Gedanken, aber es macht viel aus, wann wir schlafen gehen, wann wir aufstehen. Weil wenn wir wissen, wenn wir um 22 Uhr schlafen gehen, dann können wir früher aufstehen und brauchen weniger Schlaf, weil wir einfach viel ausgeschlafener sind. Aber 23 Uhr schlafen gehen und dadurch aber 30 Minuten länger schlafen, könnte man sagen, verlieren wir 30 Minuten. Ich will damit nicht sagen, dass es gibt Situationen, wo du also auch in die Nacht reinmachen musst und alles, aber das generelle, regelmäßige Leben, wie viele Gedanken machen wir uns über so eine kleine Aspekte, könnte man sagen. Aber darum geht es, die Zeit auszukaufen für Jesus Christus. Vielleicht ein kleines Beispiel. Wenn du versuchst, 15 Minuten pro Tag zu nutzen, 15 Minuten pro Tag, dann bekommst du nach 3 Jahren hast du 275 Stunden ungefähr. 3 Jahren hast du 275 Stunden, die du extra nutzen kannst. Und damit, also vielleicht ein Beispiel, was kann man mit der Zeit machen, kannst du ungefähr, es kommt darauf an, wie schnell du liest, 45 bis 70 200 Seitenbücher lesen. 45 bis 70 200 Seitenbücher lesen. Das heißt, in 3 Jahren, wenn du einfach nur 15 Minuten pro Tag dir die Zeit nimmst, ein Buch zu lesen und sonst was, kannst du 50 Bücher mehr gelesen haben. Und wenn du es bis weiter rechnest, kann es 500 sein am Ende deines Lebens. Also, die Zeit auskaufen. Manchmal vergessen wir, dass wir eigentlich einiges doch schaffen können. Nicht viel, aber einiges. Oder du kannst mit der Zeit einmal in 3 Jahren mehr die Bibel durchlesen. Die Bibel dauert eigentlich so um die 100, kommt noch mal, wie schnell du liest, aber so um die 110 bis 130 Stunden, um es reinzulesen. Sagen wir noch oft, bei der Bibel ist es so, dass man Sachen zweimal, dreimal lesen kann. Schaffen wir das Doppelte drauf, es sind 270 Stunden, 260. Schafft man einmal gründlich, also relativ normal, die Bibel durchzulesen, mit Nachdenken, mit Gedanken noch. 15 Minuten pro Tag und du kannst in 3 Jahren einmal die Bibel mehr gelesen haben. Am Ende deines Lebens sind es vielleicht 10-mal die Bibel mehr oder 10-mal weniger gelesen haben im Leben. Es macht einen Unterschied. Vor allen Dingen, wenn man das summiert. Es macht wirklich einen Unterschied, wie man die Zeit nutzt und wie man sie sieht. Und wisst ihr, wir haben gerade darüber geredet, dass wir uns prüfen sollen, wie wir die Zeit nutzen. Wenn wir beobachten, Sachen bemerken und sie radikal angehen sollen, wenn sie Zeit wirklich fressen und nicht hilfreich sind, dann bleibt automatisch Zeit über. Die Zeit ist da. Das Problem ist, es ist nicht so, dass sie einfach auf der Bank ist und dann so wächst die Zeit Und dann haben wir, ja, ich habe jetzt Zeit gespart hier, jetzt kann ich sie verwenden. Geht leider nicht. Die Zeit muss genutzt werden, sonst ist sie wieder weg. Das ist, als ob du am Tag 24 Euro bekommst und jede Stunde geht der Euro weg. Also egal, ob du ihn verwendest oder nicht, der geht weg. Und deswegen müssen wir es nutzen. Und deswegen ist die zweite Anwendung das Gegenteil. Das erste ist, könnte man sagen, leer machen. Die Zeit fressen und sie nicht gut verwenden, rausnehmen. Und jetzt das zweite, gute Gewohnheiten reinlegen. Deswegen ist die zweite Anwendung, baue gute Gewohnheiten. Die gewonnene Zeit, sie muss gut genutzt werden. Und das Schöne ist, Gott hat uns Gewohnheiten geschenkt, dass über die Zeit es auch einfacher ist, Sachen zu machen. Dass wir lernen, nach einiger Zeit Dinge zu machen, die ein bisschen fast automatisch passieren. Manchmal kann das, müssen wir aufpassen dabei, aber es ist auch eine Hilfe, dass wir Sachen einfach gewohnt sind. Und vielleicht ein paar Sachen, wie du gute Gewohnheiten bauen kannst. Ihr seid gerade jung. Wir haben am Anfang Jonathan Edwards gesehen, wie er feste Entschlüsse gezogen hat, die auf sein Leben ausgerichtet sind. Vor allen Dingen jetzt, wo du jung bist, kannst du so eine Meilensteine setzen, ausrichten, wohin du gehen willst. Und mit diesen Gewohnheiten dein ganzes Leben lang folgen. Und eine unglaublich wichtige Gewohnheit, persönlich, jeden persönliches, ist das Bibellesen und Gebet. Das sind die fundamentalsten Gewohnheiten, die du in deinem eigenen Leben zu Hause brauchst. Aber wenn du diese nicht hast, die Zeit nicht dafür investierst, dann kannst du deine Zeit für Gott nicht auskaufen. Und wenn du sagst, ich investiere schon Zeit, dann denk vielleicht darüber nach, kannst du es vielleicht effektiver machen? Kannst du vielleicht Zeit am Abend nochmal nehmen? 10 Minuten am Abend lesen? Ein Psalm am Abend lesen? Die Zeit auskaufen? Bau gute Gewohnheiten im Bibellesen und Gebet. Und es summiert sich wirklich. Wir haben das Beispiel vorhin deutlich gesehen, was man dann doch auskauft, selbst nur mit 15 Minuten Zeit pro Tag. Und ich will nicht wissen, wie viel Zeit wir wirklich verschwenden pro Tag. Einerseits können wir Gott danken dafür, dass er uns nicht so auf der Stirn eine Liste führt von dem, wie viel Zeit wir verschwendet haben, weil das wäre sehr hoch. Du kannst auch gute Gewohnheiten bauen in den Minipausen zum Beispiel. Ich habe es vorhin so ein bisschen schon mit angewendet. Die kleinen Pausen, die du im Leben hast, kannst du nicht zum Handy greifen oder was anderes machen oder einfach in die Luft starren, sondern auch nutzen. Du kannst sie nutzen, um zu beten, um jemanden anzurufen, irgendwie effektiv zu nutzen. Wichtig ist, du kannst auch einen schönen Sonnenaufgang genießen, ohne deine Zeit zu verschwenden. Gott hat die Schöpfung und bestimmte Sachen auch gegeben, dass wir einfach Ruhe finden können manchmal. Die brauchen wir auch. Also ich will damit nicht sagen, hier 4 Stunden Schlaf pro Tag und dann, wenn ich euch sehe, dann steigt der... Darum geht es nicht. Wir brauchen unseren ordentlichen Schlaf und wir brauchen auch Ruhezeiten, wo wir einfach in die Schöpfung gucken, in die Natur gucken und einfach genießen, das, was Gott gemacht hat, schön ist. Aber wisst ihr, oft ist es nicht das, was uns die Zeit wegnimmt. Also, wo wir sagen würden, dadurch haben wir keine Zeit für alle anderen Dinge. Überhaupt nicht. Das sind die anderen Dinge und wir wissen es ganz genau. Andere Sache, du kannst Bibelverse vielleicht sogar auswendig lernen während der kleinen Pausen. Also, es geht echt gut. Wenn man sich eine Karteikarte macht, was ich mache, es ist ja kein Bibelverse Griechisch, aber es ist was anderes. Karteikarten, man hat Zeit, holt sie raus, zack, schlägst sie ein bisschen durch. Karteikarte, hast einen Bibelvers, schlägst und lernst auswendig. Und den kannst du dann anwenden. Vergesst nicht, jeder Einzelne wird am Ende seiner Tage Rechenschaft vor Gott ablegen für alles, was er getan hat. Und auch für seine Zeit, die er benutzt hat. Es ist nicht unsere Zeit, die wir haben. Gott hat sie uns gegeben. Wir sind wie Verwalter. Und er wird abfragen, was haben wir mit der Zeit gemacht? Die Zeit ist kurz, sie ist ungewiss, man kann sie nicht zurückholen. Und das Wichtigste ist, die Zeit hier im Jetzt auf der Welt, sie bestimmt deine Ewigkeit. Und wenn du noch nicht an Jesus glaubst, dann gibt es nur einen Weg, wie du deine Zeit gut nutzen kannst. Und zwar alles dafür zu tun, ihn kennenzulernen. alles dafür zu tun, dass das deine Zeit vollkommen auffrisst. Weil alles andere, es ist zweitrangig. Es ist unglaublich wichtig. Die Zeit hier und jetzt bestimmt deine Ewigkeit. Kaufe die Zeit aus. Jesus Christus, er hat uns errettet mit seinem kostbaren Blut, damit wir das kostbare Gut der Zeit auskaufen und sie weise nutzen. Und ich weiß, wir nutzen die Zeit oft nicht so gut und wir werden bis zum Ende des Lebens noch viel durch unsere Hände fließen lassen. Und das war bei Jonathan Edwards nicht anders. Aber einer seiner Schlüsse, das ist so schön, hat er gesagt, sobald er abkommt von den Sachen und sieht, dass er in Sünde gefallen ist dadurch, bei der Zeitnutzung zum Beispiel, dass er Hoffnung hat in Jesus Christus. Unsere Hoffnung ist nicht, dass wir in den Himmel kommen, weil wir die besten Zeitnutzer waren. Nein. Unsere Hoffnung ist auf jemanden, der uns als Sühneopfer am Kreuz für uns starb. Nämlich Jesus Christus. Der hat seine Zeit perfekt genutzt und er hat sein Leben gegeben für uns. Das ist unsere Hoffnung. Aber gleichzeitig hat uns Christus ausgekauft, damit wir jetzt die Zeit auskaufen. Ihr dürft gerne mit mir noch aufstehen. Ich will mit uns beten und dann übergebe ich an Eduard. Herr, danke für das kostbare Gut der Zeit. Danke für alle Jahre, die du jeden Einzelnen schon geschenkt hast. Danke für viele Jahre, die du geschenkt hast, dass wir im Glauben sein durften, dass wir dich bereits kennen dürfen und die Zeit auskaufen können für dich schon. Und gleichzeitig möchte ich um Vergebung bitten, wo ich meine Zeit nicht auskaufe, wo Sachen daneben gehen, wo ich die Zeit nicht bis zum Ende benutze, zu deiner Ehre. Danke, dass unsere Hoffnung dein Sohn ist. Aber gleichzeitig möchten wir danken, dass wir nicht hoffnungslos hier auf der Welt stehen und einfach zusehen können, wie das Leben immer schlechter wird und wir nichts tun können. Nein, du hast uns befähigt mit deinem Geist. Und ich möchte dich bitten, dass die Kraft deines Geistes mehr und mehr manifestiert wird im Leben eines jeden Einzelnen. Dass wir die Zeit für dich auskaufen und für dich leben. Danke, dass du uns überhaupt zum Dienst berufst, die Zeit gibst und uns hinstellst, dass wir Diener von dir sein können. Amen.